Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal verändern.
RefLab.
Willkommen beim Stammtisch. Ich bin der Luca Zakei vom RefLab. Und wir werden heute über das Jubiläum, das traurige Jubiläum reden, das sich jährt. Morgen ist schon ein Jahr, wo die russische Armee die Ukraine angegriffen hat. Und ein Ende von diesem Konflikt ist leider immer noch nicht in Sicht. Und bei mir sind heute Esther Cartwright. Habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja, Esther Cartwright, ja.
Pfarrerin und von Reformiert, der Christian Kaiser. Willkommen zum Stammtisch.
Miteinander.
Ja, der Joe Biden hat diese Woche die Ukraine besucht. Das war ein wichtiger symbolischer Akt. Und weitere EU-Politikerinnen sind ihm gefolgt. Gleichzeitig tut Russland vom Abrüstungsvertrag zurücktreten. Also, man hat das Gefühl, nach einem Jahr ist die Situation nicht besser geworden. Die Lage tut sich wieder zuspitzen. Und du, Esther, du bist Pfarrerin in Feldheim, Co-Dekanin für den Bezirk Winterthur und erst die, also schon länger, also bald nach dem Ausbruch vom Krieg, schon engagiert für die ukrainischen Flüchtlinge. Und im April 2022 hat es zuerst mal einen Gottesdienst gehabt, also die ukrainische Osterfeier, wo du organisiert hast, und in diesem Jahr die ökumenische Weihnachtsfeier, die am 7. Januar stattgefunden hat. Morgen gibt es noch zum Jahrestag auch noch einen Gedenkgottesdienst, den du organisierst in ostkirchlicher Tradition. Also vielleicht mal zuerst die erste Frage, wieso das Engagement? Also hast du irgendeinen persönlichen Bezug gehabt oder sind die Bilder, die im Fernsehen sind, haben die dich so stark beeinflusst, dass du dich dann engagiert hast?
Ja, eben morgen ist der Jahrestag, nicht vom Ausbruch vom Krieg, weil das klingt ja wie wenn es so etwas Passives wäre. Ein Krieg bricht nicht aus, ein Krieg wird gemacht. Da sind Menschen Hände im Spiel. Ich glaube, ich bin, wie vermutlich die meisten von uns, bin ich am 24. und die folgenden Tage einfach am Fernsehen schauen gewesen und all die Bilder und am Lesen und einfach auch schockiert, dass jetzt wieder ein Krieg anfängt, so nahe zu uns. Und dann habe ich klar mir angefangen zu überlegen, wer kenne ich denn aus der Ukraine? Und ich habe früher einmal vor 2 Jahren mal eine Stellvertretung gemacht in der PUC, in der Psychiatrischen Universitätsklinik Burghölzli, wo der Ivan Matschuschak auch Seelsorger war. Und habe ihm dann einfach angerufen. Habe ihm angerufen und gesagt, du Ivan, wie geht's dir? Was geht in dir vor? Und wir sind ins Gespräch gekommen und ich habe gesagt, du, ich würde unendlich gerne einen Gottesdienst jetzt machen, um auch Stimmen zu hören aus der Ukraine. Und kennst du jemanden, der einfach ganz Anfang März war das, wo ich ihm erzählen wie was für Gefühle jetzt rum sind. Und ja, und dann hat er ein bisschen studiert und hat gesagt, ach, meine Frau macht das. Er ist verheiratet mit einer Schweizerin. Er ist hat seit dem Zweiten in Deutschland gelebt und seit etwa 4 Jahren, glaube ich, ist er da in der Schweiz. Und seine Frau ist Philosophin und Theologin. Und dann ist sie gekommen. Ganz Anfang März hat in einem Gottesdienst erzählt, was in ihr vorgeht, was die Ivan denkt. Und so das Thema war so, hey, Hoffnung. Einfach jetzt Kraft und Hoffnung und nicht irgendwie Depression versinken. Und ich glaube, das ist so das Thema, das mich beschäftigt, das ganze Jahr jetzt und noch weiter. Einfach Hoffnung nicht verlieren und so die Leidenschaft auch für die Gerechtigkeit nicht verlieren. Und dann sind Ivan und ich immer ein bisschen in Kontakt gewesen und dann haben wir gesagt, Ostern kommt. Und die Leute sind so viel geflüchtet, die sind ja dann bereits in der Schweiz gewesen und wir haben gewusst, wie vielen das es schlecht geht und haben gesagt, irgendeinen spirituellen Halt, auch eine Orientierung in dieser so schwierigen Zeit, komm, wir machen etwas. Und dann haben wir in der kürzesten Zeit ja dann den Ostergottesdienst gemacht miteinander und Das war wahnsinnig bewegend. Also, wir haben uns vor der Kirche besammelt, weil in der ostkirchlichen Tradition zieht man zuerst um die Kirche herum, bevor man dann in die leere Kirche, wie so in das Symbol vom leeren Grab, einzieht. Und einfach, wo der Chor angefangen hat zu singen, wir haben den Romanus-Chor hat gesungen, haben einfach alle angefangen zu brüllen. Mhm. Und das ist, ja.
So wie das therapeutisch war,
ja,
also für die Leute, oder?
Ja. Und es war so schön, weil auch ganz viele Schweizerinnen und Schweizer gekommen sind oder einfach Leute von da. Und es war so ein Begegnen auch gewesen. Nachher hat es natürlich zum Morgen gegeben für alle. Und
du, Christian, bist auch dabei gewesen, so einem Gottesdienst?
Ich bin dort gewesen und sind jetzt gerade vor meinem inneren Auge die Bilder vorbeigezogen. Und ich muss sagen, es war also sehr ein bewegender Gottesdienst gewesen. Also eben die Hoffnungsbotschaft, die der Ivan Matschuschak immer wieder wiederholt hat, dass Christos vos Kres, oder, in der östlichen Tradition, also Christus ist auch verstanden, und die Gemeinde hat dann immer geantwortet, glaube ich, er ist wahrhaft auch verstanden oder so, auf Ukrainisch. Ja, das ist also wirklich sehr bewegend gewesen. Auch schon, nur schon der Anfang eben mit dem Klopfen, mit dem Kreuz an die verschlossene Türe, wo eine Art wie als symbolisch steht, zwar nicht verstanden, für das verschlossene Grab, oder am Ostermorgen. Mhm. Und ich hatte dann auch das Glück, dass ich zweimal noch in Ostern feiern, weil es ja eine Woche später war. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, so fühlt sich Ostern an. Mhm. Aber es ist natürlich schon, also es sind so die beiden emotionalen Welten sehr nahe beieinander zusammen gewesen. Also eben die Hoffnungsbotschaft plus eben wirklich die Trauer und der Schmerz ist greifbar gewesen, oder? Also da hat es ukrainische Frauen gehabt, die mit dem Handy Aufnahmen gemacht haben, um sie an ihren Männern an der Front zu schicken, oder? Das ist natürlich schon schwer vorstellbar, eigentlich, was das für ein Leid muss bedeuten für die Menschen, die wirklich direkt betroffen sind. Ja.
Also emotional wirklich die Ambivalenz vom Gottesdienst, also was um Auferstehung geht, aber gleichzeitig oder die unglaubliche Trauer. Ein Freudesfest und eine Trauer, was ich echt stark beieinander war.
Also Karfreitag und Ostern gehören zusammen. Ja. Und ich glaube schon, dass wir mehr im Karfreitag jetzt leben und gleichzeitig einfach die Osterbotschaft, dass das Leben stärker ist, wie jede Vernichtung, und dass die Liebe am Schluss gönnt und dass das Gras wieder grün wird. Ja, dass wir die einfach mühen im Herzen bewahren. Mhm. Ja.
Bei mir war es so gewesen, dass, also am Anfang, das ist ein Schock und eine Schockstarre. Dann ist der Moment gekommen, wo ich besser verstehen wollte. Recht viel gelesen, also auch Bücher gekauft. Und jetzt mit der Zeit kommt bei mir, ist die Traurigkeit und vielleicht die Wut ein bisschen grösser geworden im Verlauf des Jahres. Weil ich sehe, irgendwie die wirtschaftlichen Sanktionen greifen gar nicht. Die Inflation in Russland tut vor allem die betreffen, die schon arm sind. Die wenigen Leute, die entscheiden, schicken junge Leute zum Tod. Und das sind Russen wie Ukrainer, die sterben. Also ich sehe dort also Brüdervölker, die sich gegenseitig bekämpfen. Oder also manchmal auch Verwandte, die sich gegenseitig bekämpfen. Die Opposition in Russland muss entweder emigrieren oder wird mundtot gemacht. Und eben die Sachen, die diese Woche noch sind gelaufen. Also plus noch, es gibt ja verschiedene Länder, die politisch gespalten sind zu Europa. Also immer mit den gleichen Fragen, Waffen liefern oder nicht. Also bei mir ist sicher im Verlauf von diesem Jahr ist die Ungeduld grösser geworden, dass irgendwie zu einer Lösung kommt. Mhm. Und jetzt weiss ich nicht, wie du Esther, das, du bist ja viel direkter mit den direkt Betroffenen in Berührung wie du das empfunden hast. Also wie sind die Leute angekommen und was passiert jetzt?
Mhm. Ich habe letztens in so einer Gesprächsrunde gefragt, wie geht es so jetzt so auf den Jahrestag her? Und sie haben, ein paar haben dann gesagt, sie seien einfach unendlich müde und erschöpft. Nach so Monaten vom Gefühl, ja, wir können jetzt auch arbeiten und irgendwie ja auch gestärkt aus dem Krieg rausgehen, ist einfach, ich glaube, die Trauer und auch die Wut und die Erschöpfung, die emotionale Erschöpfung, wird immer grösser, habe ich das Gefühl. Die Leute sind emotional sehr ausgelaugt. Und natürlich immer mehr Zerstörung, immer mehr auch Trauer und tötet die Menschen. Auch manchmal ja, das Denken auch daran, dass ja auf der anderen Seite auch Mütter und Kinder und Ehefrauen hat und Väter und ja, wo auch trauern. Also so, dass es macht einfach Mühe. Es ist so schwer im Moment. Und unten dran gibt es manchmal auch einfach einen grossen Hass. Ich glaube, das dürfen wir auch nicht verschwiegen. Mhm. Was ja auch, wenn man die Bilder sieht und weiss, was den Menschen angetan wird. Wie gefoltert wird, wie vergewaltigt wird, wie einfach auch die ganze Infrastruktur zerstört wird. All die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wenn man das sieht, dann und auch da die Hilflosigkeit spürt. Ich glaube, das ist ja das, was so im Raum steht, die grosse Hilflosigkeit. Was soll man denn machen, um den Morden in irgendeiner Form ein Ende zu setzen? Ich glaube, das ist ein grosses Thema. Oder das Gefühl von der absoluten Hilflosigkeit. Ich weiss nicht, wie ihr das seht.
Ja, also Ohnmacht haben wir ziemlich schon von Anfang an gespürt in dem Sinn. Aber jetzt ist sie sicher noch stärker vorhanden, das Gefühl.
In dem Zusammenhang, gestern ja die Pressekonferenz vom Bundesrat. Ignacio Cassis, unser Außenminister, hat eigentlich ziemlich klar gesagt, wir tun genug, also die Schweiz tut genug. Auch im internationalen Vergleich sind dann aber gleichzeitig auch am Fernsehen Statistiken gezeigt worden, dass wir da relativ weit hinten sind im internationalen Vergleich. So, ich glaube, Platz 33 auf der Weltrangliste, was jetzt die finanzielle Unterstützung anbelangt. Und mich würde es jetzt interessieren, weil ich weiss, dass das da auch jetzt eigentlich ein Jahr lang auch geschafft hat mit Flüchtlingen, die in die Schweiz gekommen sind, wie sie das sieht. Machen wir genug? Und wenn nicht, wo könnten wir noch mehr machen?
Ich finde es eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, einerseits haben wir ja ganz viele geflüchtete Menschen hier in der Schweiz, nicht nur Ukrainerinnen und Ukrainer, auch sonst sehr viele Geflüchtete. Und ich glaube, je besser, dass wir schaffen, die Menschen, wie lange sie auch immer bei uns sind, in irgendeiner Form zu integrieren, umso besser geht es ihnen, aber geht es auch uns. Also dort, denke ich, könnte man viel, viel mehr Anstrengungen machen in der Integration, auch in Weiterbildung, nicht nur Deutschkurs, sondern auch sonst, auch im Arbeitsmarkt. Und ich denke wirklich nicht nur an Ukrainerinnen und Ukrainer. Und sonst, ja, ich glaube, man kann immer mehr machen. Ich finde es, ich verstehe einerseits die Schweizer Politik von der Neutralität, auch, dass man, bei all diesen, wir haben die Abstimmung gehabt über Kriegsmaterialausfuhr und ich nehme an, wir drei haben alle gleich gestimmt, damals. Und plötzlich sieht ja die Welt ganz anders aus. Und heute würden wir vielleicht ganz viel von uns würden anders stimmen. Ich weiss nicht, wie ihr das seht.
Ich habe das Gefühl, dass zumindest die pazifistische Haltung im Verlauf des Jahres also fast nicht mehr, wie soll ich sagen, sozial unerwünschter wird, sagen wir es so. Ja. Also das ist vielleicht das Pazifistische, das vor einem Jahr noch okay war, immer wie man in Missgunst reinkommt. Und ja, jeder hat eine eigene Meinung und eine eigene Haltung, aber das hat sich von mir aus so spürbar verändert. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Christian, und ob die Haltung von Schweiz und jetzt oder von Chile irgendwie sollte die stärker sein oder prominenter sich für etwas aussprechen. Es ist ein politisches Minenfeld, also auch kirchenpolitisch.
Ja, aber ja. Das ist es auf jeden Fall. Ich glaube, Das ist eine moralisch-ethische Fragestellung, die jeder für sich selber muss beantworten muss. Also das ist, ich glaube, über das haben sich irgendwie Philosophen seit Jahrhunderten, Jahrtausenden den Kopf zerbrochen, oder? Also, und ja, es gibt schon eine Seite in mir, wo sich irgendwann einmal für Gandhi und Gewaltverzicht entschieden hat oder irgendwie auch, weiß ich, Galtung gefunden hat, das macht für mich Sinn. Und ja, also jetzt, ich habe auch Kollegen, die irgendwie gefunden haben, ja, da muss man sich engagieren, kulturelle Veranstaltungen organisiert haben, zum Geld sammeln, zum Front schicken, zum Beispiel, also zum wirklich militärische Unterstützung leisten mit dem Geld, wo ich dann irgendwie wirklich selber in ein moralisches Dilemma gekommen bin, wo ich aber irgendwie gefunden habe, nein, den Teil will ich eigentlich nicht wirklich unterstützen. Jetzt für mich persönlich, weil ja, am Schluss klebt da irgendwo Blut, wo ich mit dafür verantwortlich bin. Das will ich eigentlich nicht. Also, aber ich finde, das ist wirklich etwas, wo jeder für sich selber muss. Es ist so die alte Diskussion, Max Weber, Gesinnungsethik versus Verantwortungsethik. Oder heiligt der Zweck die Mittel? Oder musst du irgendwann für dich entscheiden, mache ich es oder mache ich es nicht? Und ich glaube, da gibt es keins besser oder schlechter. Und auf der kollektiven Ebene entscheidet dann irgendwann halt einfach eine Mehrheit. Oder? Aber ich habe einfach irgendwie, mir kommt immer der Song in den Sinn, I hope the Russians love their children too, oder? Irgendwie, das ist schon im Kalten Krieg so eine Hymne gewesen, dass man da irgendwie kann hoffen kann, dass die Russen irgendwann eingesehen, das kann es ja nicht sein, dass wir unsere Kinder da verbraten auf Jahre raus an der Front. Ich glaube, 150'000 Russen sind schon gestorben. Das ist Wahnsinn, oder? Purer Wahnsinn.
Mhm. Ja, vor allem auch die Söldnergruppe, also die Wagnergruppe. Das, was man lesen kann, man weiß ja nicht, das ist ja all öffentlich, auch die Informationen. Also die Leute, die sie rekrutieren, sind meistens so die Junge und die, die keine Job haben, also arbeitslos sind, also die, die auf das Geld angewiesen sind. Ich tue da jetzt nicht, also wie soll ich sagen, ist ja nicht irgendwie. Ich wollte einfach darstellen, dass der Leid jetzt überall. Also auch die, aber ich glaube, bis jetzt sind, wie du sagst, 150'000 Leute gestorben, also russische Soldaten. In der Ukraine sind, glaube ich, 8, die Zivilbevölkerung 8'000 Leute, jetzt ist der aktuelle Stand. Und nach einem Jahr ist das Ende nicht in Sicht und jetzt muss man Zuversicht, jetzt zum Beispiel jetzt morgen ist der Gedenkgottesdienst, musst du ein bisschen Zuversicht ausstrahlen. Wie machst du das? Oder was geht bei dir? Jetzt ist die Erschöpfung bei dir nach einem Jahr auch spürbar in ihrer Arbeit?
Ich hatte am Montag ein ganz langes Telefon mit dem Ivan und dann hat er gesagt, das Wichtigste sage ich, und das begleitet mich total, das Wichtigste sage ich, dass wir unsere Leidenschaft für Gerechtigkeit nicht verlieren. Und dass wir die, und ich denke, das ist ein extremes, auch spirituelles Anliegen, oder? Also wirklich auch in dieser Haltung, auch dort stehen, auch die Leidenschaft versuchen zu leben, oder? Dass alles, was wir ein Stück weit machen, auch unter dieser Leidenschaft stattfindet. Was wir morgen machen, an dem 24. Februar, sind so zwei Teile. Wir haben einerseits einen Teil, wo wir Seligpreisungen im Mittelpunkt haben, wo es auch die Ivan hat Predigt geschrieben dazu, wo wir dann auf beide Sprachen machen. Und nachher gibt es eine Art des Totengedenken. Also wirklich, wo in der Liturgie von der Ostkirche eine Beerdigungsliturgie wird sein, wo sehr viele Kerzen angezündet werden. Und am Schluss gibt es so das grosse Lied, das immer auf dem Maidanplatz gesungen worden ist. Um so die Verbindung auch mit der Freiheit und der Trauer, dass das ein, ich glaube beides, oder? Einerseits Trauer kann auch eine Kraft entwickeln. Also, dass das dass es auch einen Widerstand gibt, der auch heisst, hey, so geht das nicht weiter.
Und das, was ich mitbekommen habe, ist, dass die Reformierte, die katholische Kirche in der Stadt Zürich beteiligen sich am Glockenläuten morgen zum Gedenken am Kriegsbeginn. Es gibt so ein 5-minütiges, glaube ich, Also, du musst mich korrigieren, du weißt es besser. Und zwar um 5 vor 9 oder fängt es an bis um 9. Und es gibt dann eine Schweigeminute. Mhm. Und in Grossmünster findet morgen auch noch Anlass statt, 17.30 bis 18.45. Kirche tun sich jetzt so beteiligen, in dem Sinn. Können wir noch ein bisschen mehr machen? Was denkst du, Christian? Du sagst ja, finanziell beteiligen nicht. Also jetzt meistens sie Sprachkürz.
Nein, also das ist, glaube ich, ein Missverständnis. Also okay. Ich weiß, jede Hilfe, die möglich ist, also vor allem auch für die Zivilbevölkerung schicken, von mir aus auch. Also ich bin natürlich nicht gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Es ist einfach die Frage, wie fest man sich denn persönlich will da irgendwie engagieren. Ja. Nein, ja, also was kann Kirche mehr machen? Also ich denke, das geht sicher in die richtige Richtung, was jetzt da das da am Machen ist. Weil das ist wirklich Pionierarbeit. Also auch jetzt die Überlegung, wie bringt man die Menschen überkonfessionell, überregional, überreligiös auch zusammen, zum gemeinsam für den Frieden zu engagieren, im weitesten Sinn. Nicht nur zu beten, sondern auch wirklich in Taten. Also eben, es sind ja x Freiwillige sind da im Hintergrund beteiligt gewesen, dass die beiden Gottesdienste können stattfinden, der Ostergottesdienst und der Weihnachtsgottesdienst. Ich glaube, es sind ja dann 300 Leute verköstigt worden auch. Und da sind ukrainische Spezialitäten gebacken worden während 2 Tagen. Und da haben sich auch wirklich die Leute von der Kirchengemeinde reingehängt und engagiert. Also es ist viel Freiwilligenarbeit. Und ich glaube, aber das muss ein Tester sagen, wie das genau ist. Ich glaube, es gibt schon Zeichen von Seite von der Landeskirche, dass das auch anerkannt wird und auch unterstützt jetzt. Ja, aber...
Ja. Ja, ich habe ja wirklich zusätzliche Stellenprozente bekommen von der Zürcher Landeskirche für speziell für die Ukraine-Arbeit, was ich extrem schätze und toll finde. Also das und fühle mich auch dort sehr dreht. Also.
Und du, also wir sagen immer, jetzt im Stammtisch haben wir in den letzten Folgen immer ja jemanden gehabt, der, sage ich mal, ja, fachlich sicher weiter ist als die anderen zwei. Nicht aus Expertin oder Experte, aber sicher besser informiert. Und ich kenne mich wirklich nicht so gut aus, bin selber auch nicht Theologe, über die verschiedenen Glaubensgemeinschaften, die es in der Ukraine gibt. Vielleicht hätten wir die Chance, dort ein bisschen mehr zu erfahren.
Also es gibt ja die grosse orthodoxe Kirche, die aber unterteilt ist in mittlerweile, glaube ich, 3 verschiedene, vor allem 2 grosse. Eins ist die russisch-orthodoxe Kirche, also wo Russland, also dem Patriarchat von Moskau unterstellt ist. Und dann gibt es eine Abspaltung von der, wo eine ukrainische orthodoxe Kirche ist. Dort findet ja jetzt, das kennt man ein bisschen aus der Presse, die Frage statt, welchem Kalender folgt man? Also ist jetzt Weihnacht quasi am julianischen oder am gregorianischen Kalender? Da kann man sich so ein bisschen anschauen, ja, was der Kampf auch ist zwischen diesen 2. Aber vor allem, wem sind sie unterstellt? Und natürlich nicht mehr dem Kirill. Also das ist ganz vielen ganz wichtig. Und dann gibt es eben die ukrainisch-griechisch-katholische Kirche, die einem Papst unterstellt ist in Rom. Das ist sicher eine Minderheit. Kirche, es sind, glaube ich, etwa 6%, die vor allem in der Westukraine lokalisiert ist, wo ich jetzt zusammenarbeite mit ihnen, wo als Ritus aber der orthodox, also der ostkirchlich-byzantinische Ritus hat, also mit den Gesängen, die man kennt, mit den Ikonen, mit den vielen Kerzen, wo aber nicht kirchenslawisch gesungen wird, sondern ukrainisch. Also die Leute verstehen, was gesungen wird. Und dann gibt es protestantische Minderheiten und es gibt ganz, ganz viele säkulare Menschen. Also wie bei uns eigentlich, wo mit nichts verbunden, also wo keinerlei Kirchenzugehörigkeit haben. Und das Spannende ist eben eigentlich, dass jetzt bei unseren Gottesdienst ganz viele verschiedene Leute kommen. Also man weiss es nicht einmal, wer was ist. Man redet auch nicht darüber, wer was ist. Und das finde ich total schön, auch so als Zeichen. Das hat mir letztes Jahr eine Ukrainerin gesagt. Sie sei in der Ukraine nie in die Kirche gegangen. Das sei ihr nicht einmal in den Sinn gekommen, oder? Weil das auch vieles politisiert ist. Und da erlebt sie jetzt die Kirche wirklich als so ein verbindendes Element der Menschen, egal was man ist. Sondern es geht einfach um den Menschen als solches. Und das habe ich etwas gefunden vom Schönsten, was man mir hat können sagen. Es geht einfach um den Menschen und um den Halt, den man finden kann in dieser schwierigen Zeit.
Also du hast dafür eingesetzt, dass es eben so wie ein Begegnungsort gibt, wo man mit dem eigenen Gefühl wo man Ähnliches kann teilen mit anderen Menschen.
Ja, ja.
Gibt es irgendwelche Rituale, wo du jetzt kennengelernt hast, wo du vorher nicht gesehen hast? Also
vielleicht darf ich etwas sagen. Also eben das Interessante ist ja, dass die Gottesdienste jetzt eigentlich dem ostkirchlichen Ritus gefolgt sind, oder? Aber eigentlich von einem griechisch-ukrainisch-katholischen Pfarrer durchgeführt, was eine kleine Minderheit ist, also etwa 6%, glaube ich, in der Ukraine. Es sind aber natürlich viele Orthodoxe dort gewesen. Der katholische Pfarrer hat auch mitgemacht. Da hat sich in dieser Kirche eigentlich alles zusammengefunden, kann man sagen. Auch eben die Gemeindemitglieder von der reformierten Kirche, katholische Gemeindemitglieder und dann eben ukrainische Geflüchtete, unabhängig von ihrer Herkunftsreligion. Also es hat dann wirklich so Dinge gehabt, wo man gemerkt hat, da sind Menschen, die sehr verwurzelt sind in der orthodoxen Kirche, wo die ganze Zeit am Betten waren oder mitgesungen haben. Aber natürlich auch solche, die eigentlich mit den Kindern relativ wenig am Hut haben. Und was sehr interessant war und wahrscheinlich eben für viele Reformierte auch sehr außergewöhnlich, sind eben die Rituale von der Ostkirche. Also eben viel Kerzen, das Weihrauchfass. Esther hat da, der Weihnachten hat sie alle, die wollen, gesegnet und gesalbt eigentlich, mit dem Kreuz auf die Stirn, so fast katholische Tradition eigentlich. Das würde mich dann noch wundern, wie dich gefühlt hast dabei. Und ich glaube, da ist wirklich etwas völlig Neues am Entstehen. Also jetzt also von der Liturgie, vom Zelebrieren eigentlich. Und das finde ich, das kann eine grosse Kraft entfalten. Mhm. Also mich hat es sehr berührt, wie mich wenig, kann ich jetzt gerade so sagen, eigentlich in der Vergangenheit wenig Gottesdienst berührt haben.
Ja, und um das Ritual zurückzukommen, würde mich das gleich interessieren.
Also wir versuchen wir sind uns da ziemlich einig, dass es nicht einfach soll eine Tradition sein soll, wo alles vorgibt, sondern wo wir wie sagen, es müssen sich alle ein Stück weit beheimatet fühlen, auch die Reformierten, oder? Und mir ist zum Beispiel darum auch relativ wichtig, dass man ein Stück weit auch versteht, was gesungen wird. Also, dass die Schweizerinnen und Schweizer verstehen, was da gesungen wird. Und wir machen es immer so, dass ich so kurz in keiner Art Moderation, sondern wirklich die Gebete, die gesungen werden, oder sonst Sachen, die gesungen werden, in einer poetischen Art oder in dieser Art Sprache, die Liturgie vorgibt, auch so kurze Zusammenfassungen mache. Und ich glaube, durch das, dass man eben versteht, was gesungen wird, wird es auch für die Leute von da auch viel, man kann viel mehr mitgehen. Man ist nicht nur quasi Publikum bei schönen Gesängen, sondern man ist auch innerlich beteiligt. Und wir haben auch von Anfang an gesagt, wir lassen auch Sachen, spannend ist, in dieser Liturgie, dieser ostkirchlichen Liturgie, ist vieles eigentlich vorgegeben, auch für wer das man betet, für was das man betet. Das sind uralte, zum Teil auch neuere Sachen. Und wenn ich jetzt das als reformierte Pfarrerin anschaue, dann habe ich manchmal gesagt, so kann ich nicht, das kann ich nicht sagen. Und es ist ungeheuer viel von Sünde und ja, die Rede und einfach so, es hat eine Schwere drin, wo ich manchmal wie finde, hey, das ist theologisch, auch für Menschen von heute kann man das so nicht mehr sagen. Und da haben wir viele Diskussionen miteinander, wie machen wir jetzt das? Und dann sagt Ivan, hey, mach es so, wie die Intention, die dahinter steht, und sag es in deinen Worten, in modernen Worten. Und ich glaube, das finde ich so spannend, dass auch wie etwas Neues kann entstehen. Oder dass man eben danach für Wert tut man beten, zum Beispiel all die Zaren, wo in dieser Litanei-Dynamik vorkommt, grosse Diskussion, betet man im Moment für welche Toten betet man? Mhm. Betet man auch für die Opfer der Mächtigen, weil das kommt in dieser Liturgie sehr selten vor. Betet man mehr jetzt auch für das und dürfen wir das einfügen? Und das ist eine total spannende Frage. Und das gibt so auch eine grosse Auseinandersetzung zwischen uns zwei, also zwischen dem Ivan und mir.
Also die theologische Übersetzung führt dazu, dass sogar das Ritual, wo sie haben, auch gebrochen werden. Ja. Oder zumindest irgendeine Frage.
In Frage gestellt werden, dürfen wir auch anfangen, selber denken, im Sinn, dass wir auch Liturgien dürfen abändern. Auch, ich finde es eine wichtige Frage, für was dass man betet.
Ja, genau. Eben gerade, wenn es um die Toten geht.
Ja.
Das haben wir jetzt ein paar Mal gehört. Mhm. Interessanterweise, du scheinst auch ein bisschen speziell, das ist jetzt etwas Persönliches, aber ein besonderes Verhältnis zum Tod zu haben. Ich habe mal irgendwo gelesen, du machst besonders gern Abdankungen zum Beispiel. Ja. Also wie ist denn dein Verhältnis zum Tod?
Ich denke, also der Tod gehört einfach zum Leben dazu. Und ich glaube, wir sind alle, je mehr wir Menschen auch darüber nachdenken, dass wir sterbliche und vergängliche Wesen sind, umso kostbarer wird unser Leben. Und darum ist auch die Vernichtung jetzt von so vielen Menschenleben, dass all die Menschen, die ihre Kinder nicht sehen, aufwachsen, einfach weil sie vorzeitig umgebracht worden sind. Das berührt mich sehr. Und all die Kinder, die auch werden müssen aufwachsen, ohne ihre Väter und auch ohne ihre Mütter zum Teil, das, ich glaube, das bewegt uns alle. Das Elend auch. Und der Tod gehört zu uns dazu. Und ich glaube, es ist auch der Protest gegen den Tod jetzt, der mich auch bewegt. Wir sollten doch alle dürfen alt und lebenssatt, wie es so schön heisst in der Bibel, dürfen sterben. Ja. Und darum rebellieren wir doch auch, weil wir wissen, das ist falsch, was da passiert.
Mhm. Und eben, wo tankst du auch die Energie jetzt für all die Arbeit? Also eben, ich weiss, du schaffst noch auf einem Bauernhof nebenzu, bist gestern irgendwie Nüsslisalat setzen. Und ich nehme an, eben, das Pflanzen von etwas Neuem ist vielleicht auch etwas, was dir gut tut. Mhm. Neben dem haben wir es jetzt gehabt vom Brechen, von starren Regeln, von Liturgie. Und das Brotbrechen hat eine wichtige Rolle gespielt in beiden Gottesdiensten. Mhm. Also das Brot überhaupt, also das Osterbrot, das ukrainische und jetzt im Weihnachtsgottesdienst. Mhm. Auch haben alle ein Brötchen bekommen, das sie dürfen mitnehmen. Das ist nachher in Honig getunkt worden. Vielleicht kannst du mal auch zu dieser Symbolik noch etwas sagen. Weil ich weiss auch, dass du selber auch wahnsinnig gerne Brot backst. Das ist so ein Hobby von dir.
Ja. Ja, statt Yoga tue ich Brot backen.
Also kiloweise oder was?
Ja. Okay, gut. Ja, weil ich das eine spirituelle Angelegenheit finde. Einfach auch das Warten können, bis ein Teig auch reif ist. Und
Das Kneten. Was brauchst du denn sozusagen als Gärungsmittel, Surteig oder Hefe?
Beides. Wobei, ich habe lieber Hefe, ehrlich gesagt. Okay. Aber beides, ja.
Ja, eben noch zu dem Ritual vielleicht in der Ostkirche.
Ja, das Brot, also es gibt das Osterbrot, wo ganz wichtig ist, dass das gesegnet wird im Gottesdienst mit Weihwasser. Da stehen die wunderschön geschmückten Körbe, die wir auch in so einer Gemeinschaftsaktion auch miteinander gemacht haben. Die stehen vorne in den Kirchen und dann werden die besprengt mit Weihwasser und dann isst man die nachher gemeinsam. Und beim Weihnachtsgottesdienst eben hat es die Brötchen gegeben für alle, wo man dann nachher, vor man das Weihnachtsessen angefangen hat, im Honig getunkt hat, so zum auch die Süße vom Leben auch zu betonen und dass das Leben trotz allem auch gut und schön ist.
Ich würde sagen, ich weiß nicht, wäre ein guter Abschluss oder Ihre Hoffnung oder Ihre Zuversicht, dass es, also engagiert euch, wenn ihr könnt, in Hoffnung, dass es bald trotzdem vorbei ist mit dem Krieg. Morgen gibt es die Gedenkgottesdienst, also noch einmal zur Erinnerung, im Grossmünster ab 17.30 Uhr. Man kann sich nicht anmelden, ich weiß nicht, wie viele Leute es werden kommen, also vielleicht ein bisschen vorher dort sein. Und ja, vielen Dank, Esther, dass du deine persönliche Einschätzung und deine Haltung auch hier preisgegeben hast. Dir auch, Christian, dass du dich ein bisschen mehr exponiert hast. Und ja, eure Anregungen gerne an contact@reflab.ch und ja, wir wünschen euch weiterhin.
Das Lebenssüße wünschen wir euch. Ja.
Macht's gut. Vielen Dank.